Egal wie lang die Pause ist, es ist immer schwer, die Leute nach der Pause wieder zurückzukriegen. Ne? Ganz natürlich. Ja, wir haben vereinbart, dass wir jetzt nahtlos weitermachen. Wir haben ja nur eine kurze Unterbrechung gehabt. Ihr habt sicher auch nichts dagegen, wenn wir um 16:45 fertig sind. Ich gebe dann auch gerne noch die Gelegenheit, eine Frage zu stellen. Das hatten wir bis jetzt noch nicht an den Abenden. Wollte ich das noch nicht so anbieten, aber heute wäre die Gelegenheit. Ja, wie angekündigt, folgt jetzt der letzte Vortrag zum Thema Ehe. Morgen früh werde ich über Familie sprechen und mehr in Predigtform über Epheser 6 sprechen. Aber jetzt das Thema Intimität in der Ehe. Es gibt im Blick auf dieses Thema zwei Extreme. Und Extreme sind nie gut. Es gibt meistens einen gesunden Weg in der Mitte. Und die Extreme lauten: Jahrhundertelang ist im Blick auf dieses Thema Intimität, Sexualität, das Pendel nach rechts geschlagen, im Bild ausgedrückt. Das heißt, Leibfeindlichkeit war an der Tagesordnung und Sexualität wurde geringschätzig behandelt, als notwendiges Übel angesehen, weil es sonst eben keine Fortpflanzung gibt. Und leider haben auch die Kirchenväter, denen wir sonst viel Gutes auch verdanken, da eine unrühmliche Rolle gespielt, allen voran der Kirchenvater Augustin. Er hat wortwörtlich gesagt, dass eben Sexualität nur zur Zeugung von Kindern überhaupt toleriert werden sollte. Und alles, was darüber hinausging, hat er als Wollust gebrandmarkt. Er war ein Kind seiner Zeit. Damals hat man so gedacht. Und ich muss euch im Gegensatz dazu sagen, Leibfeindlichkeit und Geringschätzung der Sexualität finden wir nicht in der Bibel. Die Bibel spricht sehr hoch von unserem Leib. Es ist ein Tempel des Heiligen Geistes, mit dem wir Gott dienen können. Und deswegen Leibfeindlichkeit kommt aus der griechischen Philosophie. Die Griechen dachten so, alles Geistige, zum Beispiel die Philosophie, das stand hoch im Kurs bei ihnen, während alles Leibliche, sie nannten das stofflich, das Stoffliche, das haben sie sehr negativ bewertet. Das ist platonisches Denken. Und das kam leider ganz stark durch Augustin, der ein Neoplatonist war, ja, der also die Philosophie Platos wieder auf den Leuchter gestellt hat, auch in die Christenheit hinein. Also ich sage noch einmal, das kommt nicht aus der Bibel, sondern aus der Philosophie und aus anderen Quellen und das ist ein Extrem. Aber im vergangenen Jahrhundert, das haben die Älteren von uns noch miterlebt, ist das Pendel von der rechten Seite ganz hinüber auf die andere Seite geschlagen, ins andere Extrem. Und heute haben wir geradezu eine Vergötzung von Sexualität und reiner Vergnügungs Sex wird propagiert. Ich verwende das Wort Sex hier nur ein einziges Mal in dem Vortrag, weil ich spreche nicht gerne von Sex. Das ist ein hartes Wort, das ist Illustriertensprache, sondern wir sollten sprechen von Geschlechtlichkeit, das deutsche Wort, oder Sexualität meinetwegen, aber das ist nicht dasselbe wie Sex. Da heute gibt es christliche Bücher, wie Sie Ihr Sexleben verbessern können. Das ist Illustriertensprache. Ich finde das nicht gut und darum verwende ich es nur einmal hier im negativen Zusammenhang. Lasst uns zunächst einmal feststellen, es ist ein großes Geschenk, die Gabe der Geschlechtlichkeit. Wir haben gestern Abend gehört, Gott schuf den Menschen, als Mann und Frau schuf er sie. Somit, wenn wir mal chronologisch in der Bibel entlang gehen, können wir wirklich sagen, Sexualität dient natürlich auch der Fortpflanzung. Hätten unsere Eltern das nicht praktiziert, wären wir nicht da. Hätten wir es nicht praktiziert, wären unsere Kinder nicht da. Natürlich ist der Aspekt biblisch. Es dient auch der Fortpflanzung, aber nicht nur. In Kapitel 2, das Wort hat uns Richard am Donnerstagabend vorgelesen, sie hilft, die Einsamkeit des Menschen zu überwinden, ja, die Sexualität, denn es zieht die beiden immer wieder zusammen. Darf ich da mal in Klammern sagen, hoffentlich ist das nicht das Einzige, was die beiden zusammenzieht, das wäre ein bisschen zu wenig, aber es gehört mit zu den Dingen, die Mann und Frau immer wieder zueinander ziehen. Dann darf ich feststellen, Sexualität ist zur Freude der Ehepartner gegeben. Den Jüngeren hier, die jünger als 50 Jahre sind, wenn ich das mal so weit fassen darf, denen ist das vertraut und nicht neu für sie. Aber Ältere, die stutzen da manchmal, wenn sie hören, Sexualität zur Freude der Ehepartner gegeben? Ja, das kann ich beweisen biblisch. In Sprüche 5, 18, 19 wird dem Ehemann gesagt, er soll sich an der Frau seiner Jugend freuen, zunächst einmal, an der Frau seiner Jugend, und dann wird ihr Körper beschrieben, und zwar in allen Einzelheiten. Und das sehen wir, ein Mann darf sich freuen an seiner Frau, eine Frau darf sich freuen an ihrem Mann. Körperlichkeit gehört voll und ganz zu den Gedanken Gottes. Er hat uns so geschaffen. Die zweite Stelle ist noch deutlicher. 5. Mose 24, 5. Kennen viele. Da wird dem jung verheirateten israelitischen Ehemann gesagt, dass er ein Jahr vom Wehrdienst befreit war. Er durfte zu Hause bleiben und sollte lernen, seine Frau zu erfreuen. Was soll der denn machen mit ihr? Mühle und Halma spielen? Nein, da steht im Hebräischen, er sollte lernen, sie auf geschlechtlichem Gebiet zu erfreuen. Das muss nämlich ein Mann erstmal lernen, weil die Sexualität der Frau ganz anders funktioniert als bei uns Männern. Bei uns Männern geht alles sehr schnell und kann auch sehr schnell wieder vorbei sein, während es bei der Frau sehr langsam ansteigt und langsam wieder abklingt. Das sind zwei ganz verschiedene Konzepte und wir werden gleich nochmal darauf kommen, warum unser Gott das so eingerichtet hat. Ich gebe auf jeden Fall eine Vermutung weiter. Durch Sexualität, will ich noch sagen, kann Liebe ausgedrückt werden. Kann. Muss aber nicht. Wenn nämlich einer der beiden Partner, und das wird wahrscheinlich eher der Mann sein, nur an sich denkt, dann drückt er damit nicht Liebe aus, sondern Egoismus. Und umgekehrt wäre es genauso. Aber wenn beide einander beschenken wollen, auch mit ihrer Körperlichkeit und Sexualität, dann kann Liebe ausgedrückt werden. Wir sehen das Geschenk der Geschlechtlichkeit. Es ist eine gute Gabe Gottes. Gott hat zuerst an Sexualität gedacht, weil er den Menschen zweigeschlechtlich geschaffen hat. Es sind gute Gedanken Gottes. Wir müssen Gott bei diesem Thema nicht ausklammern, auch nicht aus dem Schlafzimmer. Er kann einbezogen sein. Das kann alles unter Gebet geschehen, weil man auch dafür Gott danken kann. Zweitens, der Rahmen für die sexuelle Gemeinschaft ist die Ehe und nur die Ehe. Und das bringt alle in eine Spannung, die noch nicht verheiratet sind oder nicht mehr verheiratet sind. Und ich fürchte die letztere Gruppe noch mehr, denn wenn man verheiratet war und ist dann getrennt, geschieden, verwitwet, hat man es nicht mehr. Man kennt es schon aus der Ehezeit und plötzlich hat man es nicht mehr. Während alle noch nicht Verheirateten es ja noch nicht kennen. Und die haben auch großes Verlangen danach, das ist mir klar, und wünschen sich das sehr. Und trotzdem, alle, die nicht verheiratet sind, bei denen der Schutzraum der Ehe nicht gegeben ist, die müssen warten. Der Rahmen für die sexuelle Gemeinschaft ist die Ehe. Ich bringe jetzt nur noch eine einzige Stelle aus dem Alten Testament. Danach werden wir uns nur noch im Neuen Testament bewegen. In 5. Mose 22, ich möchte das sogar hier auf der Folie zeigen, steht: Das ist derselbe Gott, an den wir glauben, der Gott Israels und der Vater Jesu Christi. Er sagt dem Volk Israel: Wenn ein Mann ein Mädchen trifft, eine Jungfrau, die nicht verlobt ist, und er greift sie und liegt bei ihr, und sie werden dabei angetroffen. Was geschieht hier? Hier nimmt ein Mann vorweg, was in die Ehe gehört. Er nimmt sich einfach ein Mädchen und liegt bei ihr. Was soll geschehen? Dann soll der Mann, der bei ihr lag, dem Vater des Mädchens 50 Schekel Silber geben. Er muss also eine Entschädigungssumme zahlen. Und es soll seine Frau werden, weil er sie geschwächt hat. Er kann sie nicht entlassen alle seine Tage. Seht ihr, was hier ausgedrückt wird? Er hat sie genommen, obwohl sie nicht seine Frau war. Jetzt muss er Entschädigung bezahlen und er muss sofort den Zustand der Ehe herstellen und er darf sie nicht mehr entlassen alle seine Tage. Das sind die Gedanken Gottes, weil Sexualität in die Ehe gehört. Nicht vor die Ehe, nicht neben die Ehe, nicht nach der Ehe, sondern in die Ehe. Und nun springen wir ins Neue Testament und ich begnüge mich, noch eine Stelle zu nennen, weil sie eigentlich unmissverständlich das Thema beendet. Unser Herr Jesus in Johannes 4, ein sehr bekanntes Kapitel, die Frau am Jakobsbrunnen. Er sagt zu dieser Frau: 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, das heißt, mit dem du jetzt zusammenlebst, der ist nicht dein Mann. Das bedeutet, unser Herr hat ein eheähnliches Verhältnis nicht als Ehe anerkannt. Punkt. Ausrufezeichen. Ja, ganz eindeutig. Er sagt, das ist nicht dein Mann. Das ist dein Lover oder dein Liebhaber, meinetwegen. Aber das ist nicht dein Mann. Hier ist kein Bund geschlossen. Hier ist nicht zusammengelötet worden, wie wir am ersten Abend gehört haben. Also, ganz eindeutig, der Rahmen für die sexuelle Gemeinschaft ist die Ehe. Nun, in 1. Korinther 7 finden wir ein langes Kapitel, was sich mit diesem ganzen Thema Geschlechtlichkeit in der Ehe befasst. Und in Vers 1 und 2 schreibt Paulus: Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Wie? Darf man keine Frau berühren? Darf man ihr nicht die Hand geben? Darf man sie nicht mal irgendwie umarmen oder so? Nein, sagt Paulus, das ist ein Euphemismus, also eine verhüllende Rede. Er sagt, keine Frau berühren heißt nicht geschlechtlichen Umgang mit ihr haben. Es ist eine umhüllende Aussage. Aber wegen der Unzucht, wir sehen es jetzt im folgenden Vers, Satz, wegen der Unzucht habe jeder seine eigene Frau und jeder habe ihren eigenen Mann. Das hört sich so negativ an für manche, um der Unzucht willen. Ihr Lieben, das ist biblischer Realismus. Die Welt, in der wir leben, ist eine gefallene Welt und die Kräfte der Sexualität sind so stark, dass sogar schon 13-Jährige und 14-Jährige manchmal auf diese Weise zu Fall kommen. Und darum müssen wir realistisch sein und dürfen nicht denken, ach, mir hat das nichts, kann das nichts anhaben, ich stehe über diesen Dingen. So haben schon viele gedacht und dann war das Mädchen schwanger. Ja, und so geht es immer wieder. Darum sagt Paulus, wegen der Unzucht habe jeder seine eigene Frau, Ehefrau steht hier, und jeder habe ihren eigenen Mann, Ehemann. Er nennt noch eine andere Gruppe, genauer gesagt zwei. Wir springen in Vers 8 und 9 in 1. Korinther 7. Ich sage aber den Unverheirateten, wir würden heute sagen den Singles, und den Witwen, das sind die nicht mehr Verheirateten, zwei verschiedene Gruppen. Es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Paulus war mit 99,9%iger Sicherheit unverheiratet. Warum nicht 100%ig? weil es nirgendwo ausdrücklich steht. Es gibt Ausleger, die vermuten, dass Paulus ein Witwer war. Denn er hatte eine Stellung inne im Judentum, wo man normalerweise verheiratet sein musste. Es kann sein, dass Paulus Witwer war. Ich sage, es kann sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schreibt er jetzt diese Zeilen. Im Jahr 55 nach Christus war er nicht verheiratet, allenfalls Witwer. Und er sagt, es wäre gut, wenn sie bleiben wie ich. Warum schreibt er das? Wir haben Donnerstagabend dieses hohe Lied über die Ehe gehört aus Epheser 5. Und schreibt das derselbe Paulus? Ja, das schreibt er sogar einige Jahre zuvor. Und wir müssen bedenken, unter welchen Vorzeichen dieses Kapitel 1. Korinther 7 steht. Es steht unter dem Vorzeichen der Verfolgung. In dem Kapitel erwähnt er um der gegenwärtigen Not willen. Ich verstehe es so, dass er hier die Verfolgung erwähnt, weil ein Jahr zuvor, 54 nach Christus, war bereits Nero an die Macht gekommen, einer von 10 grausamen römischen Kaisern, die alle 10 Christen haben verfolgen lassen. 3 von ihnen wollten die Christen vom Erdboden vertilgen. Diokletian zum Beispiel. Und in Zeiten der Verfolgung muss sich jeder gut überlegen, ob er heiratet. Das Normale ist die Ehe. Aber es kann Ausnahmen geben. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, entweder die Witwen oder die Singles, denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Er schreibt nicht, wenn sie aber ihren Trieb irgendwie nicht unter Kontrolle kriegen, dann sollen sie schauen, wo sie ihn irgendwo befriedigt kriegen. Nein, er sagt, dann müssen sie eine Ehe eingehen, dann müssen sie heiraten. Der Rahmen für die sexuelle Gemeinschaft ist die Ehe und nur die Ehe. Eindeutig. Geschlechtliche Vereinigung außerhalb der Ehe nennt die Bibel, und da gibt es nun nicht viele Möglichkeiten, entweder Unzucht, und hier steht im Griechischen ein Wort, da merken wir schon am Klang, in welche Richtung das geht, da heißt es Porneia, also das Wort Pornografie kommt daher, Porneia, Unzucht, oder Moichea, Ehebruch. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Wenn zwei Unverheiratete sexuelle Handlungen miteinander begehen, ist es Unzucht. Und sobald ein Verheirateter mit im Spiel ist, ist es Ehebruch. Tut mir leid. Ist kein Spielraum. Geschlechtlichkeit, Ausübung von Sexualität gehört in die Ehe. Jetzt haben wir eben bei 1. Korinther 7 ein paar Verse übersprungen. Absichtlich, aber die schauen wir uns jetzt an. Die sind für unser Thema essentiell wichtig. Vers 2. Paulus sagt, damit ihr nicht der Unzucht verfallt, sollte jeder Mann seine Ehefrau haben und jede Frau ihren Ehemann. Das ist das Normale, dass Menschen heiraten. Nicht nur Christen, auch Nichtchristen heiraten. Die Ehe gibt es in jeder Kultur auf der Erde und überall wird sie vor der Obrigkeit, die in dem Land, in der Gesellschaft, in der Kultur herrscht, geschlossen. Niemals können zwei Menschen alleine den Bund der Ehe schließen. Das geht nicht. Immer muss es vor der Obrigkeit sein. Der Mann soll seine Frau nicht vernachlässigen und die Frau soll sich ihrem Mann nicht versagen. Wir sehen, Paulus spricht eindeutig von der geschlechtlichen Gemeinschaft in der Ehe. Und diesen Vers kennen ja viele Männer, sogar Männer, die sonst keinen Dunst von der Bibel haben, aber den Vers haben sie mal irgendwo aufgeschnappt und halten ihn dann ihren Frauen unter die Nase. Ja, guck mal, was hier steht. Die Frau soll sich ihrem Mann nicht entziehen oder versagen. Ja, und vorher heißt es, der Mann soll auch seine Frau nicht vernachlässigen. Als wir geheiratet haben, wussten wir, dass der andere auch ein sexuelles Wesen ist. Wir sind alle sexuelle Wesen. Und das wusste jeder und jeder wusste, dass auch Sexualität zur Ehe gehört. Und wir haben uns völlig einander geschenkt. Und das drückt Paulus hier aus und diesen Gedanken finde ich sehr schön. Die Frau verfügt nicht über ihren Körper, sondern der Mann. Ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Körper, sondern die Frau. Wir haben uns gegenseitig einander geschenkt. Der Körper meiner Frau gehört mir. Nicht damit ich damit machen kann, was ich will. Und mein Körper gehört ihr. Nicht damit sie machen kann, was sie will. Sondern wir wollen einander damit beschenken. Das ist ein sehr schöner Gedanke, den die Bibel hier entfaltet. Und dann heißt es in Vers 5, da müssen wir länger stehen bleiben, keiner soll sich dem anderen entziehen. Ihr seht, es geht immer um die sexuelle Gemeinschaft. Da soll sich nicht einer zurückziehen und den anderen darben lassen. Wir sprechen jetzt von einem Ehepaar, die von der Gesundheit her und vom Alter her noch in der Lage sind, sexuelle Gemeinschaft zu haben. Wenn das einmal nicht mehr möglich ist, wegen gesundheitlicher oder sonstiger Probleme, dann müssen die beiden andere Wege finden, einander ihre Liebe zu zeigen. Es kann eine Zeit kommen, wo das eben dann nicht mehr möglich ist. Aber solange es möglich ist, sollte nicht einfach einer einseitig den anderen darben lassen und sagen, so, jetzt nur, dass du weißt, wir sind jetzt 45, 55, 65, 75, keine Ahnung wie alt, nur dass du weißt, du brauchst da gar keine Signale mehr senden, das Thema ist erledigt. Oder manche Männer waren hochgeistlich, ja, und haben zu ihren Frauen gesagt, so liebe Frau, ich will mich jetzt ganz den geistlichen, biblischen Studien widmen und im Dienst für den Herrn, diese fleischlichen Dinge, die lassen wir jetzt hinter uns, und haben die Frau von jetzt auf nachher aufs Trockene gesetzt und sich gar keine Gedanken gemacht, ja, was unter Umständen in der Frau vorgeht, in welche Gefahr sie kommen kann. Oder Frauen haben nicht daran gedacht, in welche Gefahr sie ihren Mann bringen. Übrigens, zwischen den Zeilen ausgedrückt, haben wir noch eine wichtige Botschaft hier. Sexualität in der Ehe darf nie als Belohnung eingesetzt werden für erwünschtes Verhalten oder als Bestrafung für unerwünschtes Verhalten entzogen werden. Ja, ja. Es hat schon manche Frau zu ihrem Ehemann gesagt, so mein Lieber, wenn du mir den Garten umgegraben hast und wenn du mir das Wohnzimmer frisch tapeziert hast, dann kannst du wieder an sowas denken. Ihr lieben Ehefrauen, das geht nicht. Und Männer haben auch schon solche Hürden aufgebaut, ja, und haben gesagt, hier erstens, zweitens, drittens und dann komme ich wieder zu dir. Das geht nicht. Das zerstört diesen Gedanken. Da würde Paulus uns sehr scharf ermahnen, und würde sagen, mein Lieber oder meine Liebe, du handelst nicht nach diesen Prinzipien. Und das, was ihr hier seht, sind Anweisungen eines Apostels in einem Lehrbrief des Neuen Testaments. Das ist für uns im Gemeindezeitalter absolut verbindliche Lehre. Und ich bin dankbar, dass die Bibel so praktisch ist und auch zu diesen Dingen so wertvolle Anstöße uns gibt. Wir müssen das noch weiter anschauen. Er sagt, keiner soll sich dem anderen entziehen, höchstens, jetzt nennt er eine Ausnahme, wenn ihr euch einig werdet. Einig werden setzt immer Kommunikation voraus. Du kannst ja nicht mit dir selber einig werden. Ich hoffe, du bist immer mit dir selber einig, sonst hast du nämlich wirklich ein Problem, ja, wenn du mit dir nicht einig bist. Aber einig werden heißt, die beiden reden miteinander und vereinbaren etwas. Nämlich eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr zu verzichten. Eine Zeit lang spricht für mich maximal von Wochen, nicht von Monaten, und schon gar nicht von Jahren. Ich gebe ein Beispiel. Meine Frau und ich, wir waren jung verheiratet, hatten noch keine Kinder. Und ich war damals oft als Evangelist unterwegs. Bei Zeltmissionen im Rahmen der Liebenzeller Mission hier in Süddeutschland. Und ich habe dann auch manchmal 2 Wochen am Stück evangelisieren müssen. Und natürlich, meine Frau ist mit mir gekommen. Wir haben einen großen, geräumigen Wohnwagen zur Verfügung gestellt bekommen. Wir waren da für uns alleine. Wenn wir gewollt hätten, hätten wir das jeden Tag haben können. Ich habe zu meiner Frau gesagt, Silvia, weißt du was, Wir sind jetzt hier in einem geistlichen Kampf. Wir wollen dem Teufel Seelen entreißen. Wir werden beten und auch fasten. Und ich mache dir den Vorschlag, lass uns in dieser Zeit verzichten. Und nicht, dass ihr denkt, das wäre eine Heldentat gewesen. Überhaupt nicht. Meine Frau war sofort einverstanden. Und wir haben in dieser Zeit uns ganz konzentriert auf diesen Dienst. Oder ein anderes Beispiel. Da ist ein Kind krank, hat über 40 Fieber. Meint ihr, dann werden die beiden an solche Dinge denken? Dann liegen sie vielleicht auf ihren Knien. Und das meint Paulus, eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr zu verzichten. Und schaut mal den biblischen Realismus. Danach sollt ihr wieder zusammenkommen, sonst verführt euch der Satan, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Wisst ihr, dass Paulus in 13 Briefen nur 10-mal den Teufel erwähnt? Nur 10-mal. Aber hier tut er es. Hier ist der Teufel auf dem Plan und versucht, wieder eine Ehe kaputt zu kriegen, weil die beiden sich falsch benehmen, weil sie biblische Prinzipien missachten. Und das Prinzip heißt, wir sind ein Ehepaar und wir müssen einander so viel sexuelle Gemeinschaft gewähren, damit der andere nicht in Versuchung kommt. So, jetzt muss ich noch einen Gedanken dabei ansprechen. Denn die Bedürfnisse auf diesem Gebiet können natürlich sehr unterschiedlich sein. Das weiß ich. Meistens ist es so, dass Männer mehr Wunsch und Bedürfnis haben als Frauen, aber nicht immer. Wir hatten Ehepaare vor uns, da haben sich die Ehefrauen beklagt, dass ihr Ehemann ihnen nicht oft genug dieses Bedürfnis stillt. Also es gibt alles, ja. Und wir hatten ein Ehepaar vor uns in den besten Jahren, die waren 35 Jahre alt, die haben uns gesagt, wir kommen einmal im Monat zusammen. Einmal im Monat? Ich dachte, huch. Ja, aber ich habe sie nicht ermahnt, ich habe nicht gesagt, ey, das ist aber zu wenig. Ja, wenn sie sagen, sie kommen einmal im Monat zusammen und das genügt ihnen, ist in Ordnung. Aber dann hatten wir andere Ehepaare. Einmal musste ich einen Mann ermahnen, der saß mir gegenüber, seine Frau auch, und sie hat gesagt, als wir jung waren, haben wir oft sexuelle Gemeinschaft gehabt und es hat mir große Freude gemacht, hat sie gesagt, als Frau. Aber dann waren sie älter geworden, sie hatte ein paar Operationen hinter sich gehabt und hatte ihn gebeten, er möge Rücksicht nehmen. Und der Kerl hat keine Rücksicht genommen. Und er saß mir gegenüber und ich habe ihm das gesagt und er grinste mich so komisch an. Also ich habe schon gedacht, na, ob das sich ändern wird. Gut, das Gespräch war vorüber. Anderthalb Jahre später war ich in der Gegend wieder bei einer ganz anderen Gemeinde. Plötzlich sehe ich, wie hinten durch die Türe diese Frau reinkommt, die Frau dieses Mannes. Und ich dachte sofort, oh, du musst sie fragen, wie es ihnen geht. Aber ich brauchte sie nicht fragen. Als sie mich gesehen hat, schossen ihr schon die Tränen aus den Augen, liefen schon die Tränen ihr die Wangen runter und ihr lieben Ehemänner, das geht nicht. Das geht nicht. Da brauchst du nicht kommen und sagen, ja, mein Großvater hatte auch schon so eine starke Geschlechtlichkeit. Lass bitte deinen Großvater aus dem Spiel, ja. Wir sind keine Tiere. Sexualität ist unter unsere Willenskraft gestellt. Und die Lösung heißt, kommunizieren, darüber sprechen. Derjenige, der mehr Bedürfnis hat, muss dem anderen entgegenkommen, muss sich zurücknehmen. Der weniger Bedürfnis hat, muss auch dem anderen entgegenkommen. Anders geht es nicht. Das ist der biblische Weg. Und wenn du nicht in der Lage bist, wenn es aus gesundheitlichen Gründen nicht geht, dann geht es nicht. Es kann auch mal sein, dass es beim Mann nicht geht. Männer sind auch manchmal so blockiert, mental, und dann kann es eben auch sein, dass es bei ihnen dann Schwierigkeiten gibt. Noch ein dritter und letzter Gedankengang, er dauert aber noch ein paar Minuten. Unterschiede in der Sexualität zwischen Mann und Frau. Gestern Abend waren viele von euch auch hier, haben wir gesehen, dass Mann und Frau sehr verschieden sind Ich zeige es jetzt mal so mit meinen Armen. Da geht die Schere schon ganz schön weit auseinander beim Wesen und bei den Bedürfnissen. Aber auf keinem Gebiet geht die Schere so weit auseinander wie auf dem Gebiet der Sexualität. So weit, wie ich hier zeige. Warum? Sofort kommt die Frage auf, warum? Warum ist die Sexualität von Mann und Frau so verschieden? Was hat sich Gott dabei gedacht? Ich gebe euch mal die Antwort, die ich bis jetzt gefunden habe. Wenn ihr eine bessere habt, sagt es mir bitte, ja? Bin ich sehr interessiert. Und zwar müssen wir den Unterschied sehen zu den Tieren. Tiere sind natürlich von ihren Trieben gesteuert und die kommen zusammen, nehmen wir zwei Hunde, wenn die Hündin läufig ist, die kommen zusammen auf der Straße, vollziehen da diese Sache, schauen sich dabei nicht in die Augen, keine Tierart schaut sich in die Augen während der sexuellen Gemeinschaft. Ist das nicht interessant? Ist das nicht bemerkenswert? Und dann laufen sie wieder auseinander. Und genau das wollte Gott nicht. Gott wollte keine One-Night-Stands. Ja, das wollte er nicht, sondern er wollte, dass unsere Sexualität eingebettet ist in eine Liebes- und Vertrauensbeziehung, dass wir einander kennenlernen immer besser, dass wir kommunizieren miteinander, dass wir uns anschauen, dass das eingebettet ist in eine liebevolle Beziehung. Und das heißt auch, liebe Männer, wir bringen es fertig, mit einer Frau zu schimpfen und sie auszuschimpfen und 10 Minuten später könnten wir mit ihr im Schlafzimmer verschwinden und ja, sexuelle Gemeinschaft haben. Wir legen da einfach den Hebel um. Aber das wäre für eine Frau etwas ganz Unangenehmes. Da würde sie sich sehr benutzt vorkommen. Das geht nicht. Es muss eingebettet sein in eine liebevolle Beziehung. Ganz wichtig. Das ist meine Antwort, warum ich glaube, dass unser Gott das so verschieden gemacht hat, dass bedingt, dass wir einander gut kennenlernen, gut aufeinander eingehen, in einer liebevollen und vertrauensvollen Gemeinschaft leben. Sonst kann Sexualität bei uns Menschen nicht funktionieren. So, die Unterschiede sind groß. Schon in der Vorstellung von Sexualität, beim Mann sehr stark körperorientiert aus einem bestimmten Grund, bei der Frau viel mehr beziehungsorientiert, ihrem Wesen entsprechend. Sie ist beziehungsorientiert und so erlebt sie auch die Sexualität. Deswegen wäre das für sie so schlimm, wenn sie mit ihrem Mann schlafen muss und die Beziehung stimmt überhaupt nicht und er verlangt das einfach von ihr. Das wäre schlimm für sie. Wir Männer könnten das, rein technisch. Körperliche Einheit im Vordergrund bei den Männern, bei der Frau wahrscheinlich viel mehr die emotionale Einheit, dieses Verschmelzen der Seelen und dieses ganz tiefe Berühren innerlich miteinander. Er sucht oft Abwechslung, sie sucht Geborgenheit, das ist nicht dasselbe. Sie sucht Geborgenheit in den Armen ihres Mannes. Bei ihm hat natürlich Sexualität eine hohe Priorität. Bei ihr kann es sein, dass andere Prioritäten höher sind, nämlich das da. Kann sein, muss nicht sein, aber kann sein. Schon mal in der Vorstellung. Dann im Blick auf die Vorbereitung oder Stimulierung zum Zusammenkommen haben wir gestern Abend gehört, bei uns Männern ganz stark über Sehvermögen, über die Augen. Ein Blick kann genügen und der Mann ist entflammt. Bei ihr Berührung, Atmosphäre, zärtliche Worte und Handlungen, Zärtlichkeiten. Habt ihr gesehen, liebe Männer, bei uns war die Aufzählung schnell zu Ende, gell? Und hier, da könnte man noch bis darunter weitermachen. Ich will nicht sagen, dass uns das nicht auch alles gut tun würde. Doch, würde uns, aber im Zweifelsfall würde das alleine genügen. Und wir wären in der Lage, mit der Frau zusammenzukommen. Ihr seht, große Unterschiede. Aber darf ich mal ein Wort an die Ehefrauen richten? Wenn wir Männer hier so eine kleine Schwäche haben, da bei den Augen, ja, wenn wir so gerne eben sehen, ja, diese Schwäche darf man doch im gewissen Sinne auch ausnutzen oder ihr entgegenkommen. Erstmal muss ich erwähnen, ich bedauere meine beiden Großväter. Ich bedauere sie. Ich habe sie aber leider gar nicht gekannt. Der eine ist schon 1937 gestorben, also so alt bin ich nun wirklich nicht, dass ich ihn noch gekannt haben könnte. Ich bedauere sie. Warum? Die haben das Schönste, was Gott ihnen gegeben hat. Ich meine ihre Ehefrauen, nie gesehen. Schon gesehen, aber nicht unbekleidet gesehen. Ganz sicher nicht. Das war damals nicht üblich. Da ist man zusammengekommen im Dunkeln, unter der Bettdecke, noch dreiviertels angezogen, ja. Die haben meine Großmütter nie gesehen. Das hat trotzdem funktioniert. Die haben trotzdem 16 Kinder in die Welt gesetzt, ja. Die einen 10 und die anderen 6. Aber schade, oder? Schade für meine Großväter. Da muss ich sie bedauern. Ihr lieben Ehefrauen, wenn wir Männer da so eine kleine Schwäche haben, das könnt ihr ausnutzen, positiv füllen, ja? Wir sehen euch gerne. Und ich darf mal so ganz allgemein sagen, jede Frau ist an sich schön. Meine braucht dir nicht zu gefallen. Mir gefällt sie immer noch. Deine geht mich nichts an. Aber jede Frau ist an sich schön und du als Ehefrau, du hast es natürlich schwer. Du kämpfst heute gegen die Hochglanzmodels an, ja, die alle retuschiert sind und so weiter. Ihr Frauen habt es da wirklich sehr schwer, aber ihr solltet euch daran nicht stören. Es ist schön, wenn du dich als Frau auch deinem Ehemann zeigst, wie Gott dich geschaffen hat. Das ist für ihn sehr schön. Ich habe nicht gesagt, dass ihr einen 2000 Watt Strahler im Schlafzimmer installieren sollt. Ja, das meine ich nicht. Aber gedämpftes Licht oder Kerzenlicht, das wird sehr schön sein und gibt Atmosphäre. So, C, Bedürfnisse, Unterschiede. Wir reden immer noch über die Unterschiede im Blick auf die Bedürfnisse. Der Mann, haben wir gehört gestern, möchte Respekt, Achtung, Bewunderung und so weiter. Ja, da steht sogar, sie möchte Verständnis. Sie möchte, dass er versteht, dass ihre Sexualität anders funktioniert. Das geht bei einer Frau nicht so auf Knopfdruck wie beim Mann. Das muss eine lange Vorgeschichte haben. Und sie möchte geliebt werden. Sie möchte, dass ihr Mann auch auf dem Gebiet Liebe ausdrückt und nicht irgendwie nur schauen will, dass er seine Befriedigung hat. Körperliche Bedürfnisse im Mittelpunkt beim Mann, bei der Frau. Wahrscheinlich eher die emotionalen Bedürfnisse, was aber nicht heißt, dass es für sie nicht schön sein soll, körperlich. Das will ich damit nicht sagen. Er möchte nicht abgewiesen werden und da machen manchmal Frauen einen törichten Fehler. Er signalisiert ihr, dass er gerne mit ihr zusammen wäre und dann reagiert sie so. Was? Kommst du schon wieder? Hast du nichts anderes im Kopf? Ja? Lässt sie ihn so abblitzen? Liebe Ehefrau, bitte, das brauchst du nicht. Das wird deinen Mann tief verletzen. Er ist ein Mann und er hat auch Bedürfnisse. Und sei doch dankbar, dass er Interesse an dir hat. Wäre er etwa lieber, wenn du ihm Schnuppe bist, wenn du im Luft bist? Wenn er das signalisiert und angenommen, du bist wirklich nicht in der Lage, ihm das zu geben, weil es aus irgendeinem Grund nicht geht. Da musst du ihn nicht abblitzen lassen, so schroff, sondern meine Frau würde sagen, es geht jetzt nicht aus diesem oder jenem Grund. Wenn es wieder möglich ist, werde ich dir sogar signalisieren und auf dich zukommen. Ja? So kann man das auch lösen. Und sie möchte Zeit. Es geht nicht, wenn man weiß, es sind nur 10, 15 Minuten zur Verfügung. Es ist eine Lieblosigkeit von Männern, dann überhaupt irgendetwas in dieser Richtung anzufangen. Da kann für die Frau nicht viel rauskommen unter dem Strich. Ja. Es ist eine große Lieblosigkeit. Sie braucht Zeit, es braucht einen Rahmen, man muss ein Zimmer abschließen können. Ich weiß, wie das früher war, dann haben manchmal junge Ehepaare irgendwo mitten in der Wohnung der Eltern gewohnt und man konnte nicht mal das Zimmer abschließen. Ich weiß, das habe ich alles gehört von Älteren, aber heute haben wir andere Umstände und schaut, dass der Rahmen dafür gegeben ist. Noch ein letzter Punkt, Unterschiede im Blick auf die sexuelle Reaktionen. Jetzt kann ich endlich erklären, warum das bei uns Männern so stark körperbetont ist, im Gegensatz zur Frau. Wir haben keinen Zyklus. Bei uns Männern wird ab einem bestimmten Alter in unserem Körper Samen produziert und das drängt auf Entladung. Bei jungen Männern natürlich noch viel mehr als bei älteren, aber trotzdem, das geht ziemlich gleichbleibend, das schwankt nicht so hoch und runter wie eben bei Frauen, wo es an den Zyklus gebunden ist, auch ihr Bedürfnis nach sexueller Gemeinschaft. Das geht ziemlich gleichbleibend und wird erst im Alter langsam abnehmen. Und bei der Frau eben an den Zyklus gebunden, da kommt eine Phase, da werden Hormone ausgeschüttet, und es geht ihr gut, sie könnte Bäume ausreißen, wenn es sein müsste, ja. Und um die Zeit des Eisprungs herum ist vielleicht auch ihr Verlangen nach dem Ehemann am größten. Hat ja Gott wunderbar eingerichtet so, ganz genial. Und dann klingen diese Hormone ab, andere übernehmen die Oberhand. Dann kann man immer noch zusammenkommen, aber dann kommt eine Zeit, wo es auch aus hygienischen Gründen nicht weise ist und nicht ratsam ist, so ist es bei der Frau viel mehr an den Zyklus gebunden, als wie bei uns Männern. Wir haben keinen Zyklus und darum ziemlich gleichbleibend. Beim Mann haben wir schon gesehen, sehr schnelle Erregung, bei der Frau eher langsam, da muss das aufgebaut werden, auch durch zärtliche Worte und Gesten und alles, was dazu gehört, ja. Und er ist dann natürlich sehr schwer abzulenken, während sie sehr leicht abzulenken ist. Ja, da sind die beiden so zusammen im Schlafzimmer und sie denkt, was werde ich denn morgen kochen und was werde ich einkaufen? Und auf einmal ist sie ganz weit weg, vor allem wenn Männer nicht reden, wenn die Männer stumm sind wie die Fische, ja, dann ist die Frau sehr leicht abgelenkt. Aber ich muss etwas zur Ehrenrettung aller Männer sagen. Ich habe in einem ganz schlauen Buch gelesen, dass die Gehirnhälfte, die sehr aktiv ist bei der geschlechtlichen Gemeinschaft, unglücklicherweise auch die ist, wo unser Sprachzentrum angesiedelt ist und das scheint sich da irgendwie gegenseitig zu blockieren oder was. Aber geübte Ehemänner, die werden diese Blockade lösen und überwinden. Und ihr Lieben, wenn ein Ehepaar das Intimste, das Persönlichste erlebt, was Menschen hier auf dieser Erde erleben können, wenn das kein Platz ist, wo auch man kommunizieren kann miteinander, ja, wann dann? Bitte. Also, der Mann ist sehr schwer abzulenken. Ich erwähnte vorhin dieses Buch von Sproul. Er erzählt da auch von einem jung verheirateten Ehemann, der hat eine junge, hübsche Frau geheiratet und dann musste er 6 Wochen beruflich weg ins Ausland. Und er kam zurück von der langen Dienstreise, nahm seine Frau, trug sie ins Schlafzimmer und war da gleich mit ihr eine Weile schon zugange. Und dann sagte sie irgendwann, hast du auch das Garagentor zugemacht? Und da ging es bei ihm. Die war da gar nicht mitgekommen. Ja, die war noch beim Garagentor. Ja, aber sie hatte ihm das gewährt, weil er so lange da verzichten musste. Er war eben schwer abzulenken und sie leicht. Ja, Männer sind meistens initiativ. Ihr seht, ich habe in Klammern hinzugefügt, meistens. Das ist kein Gesetz der Meder und Perser. In einer vertrauten Ehebeziehung kann auch mal eine Frau ihrem Mann signalisieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn du heute Abend Zeit hättest für mich. Da werde ich doch wenige Männer kennen, die das nicht irgendwie einrichten werden. Ja, also da kann man sich auch gegenseitig so Signale geben. Das ist kein Problem. Das ist nicht mehr der 4. Punkt, sondern schon meine Schlusszusammenfassung. Die Bedeutung der sexuellen Gemeinschaft für Mann und Frau. Aus allem, was ich bisher gesagt habe, ist doch schon hervorgegangen. Es hat eine hohe Bedeutung, eine große Bedeutung, die sexuelle Gemeinschaft. Zum einen körperlich, und zwar für beide, große Entspannung des Nervensystems kann geschehen. Das hat Gott so eingerichtet. Da entspannt sich das ganze Nervensystem des Körpers und zwar interessanterweise bei Frauen noch mehr als bei Männern. Und seelisch-emotional, das Gefühl der Zusammengehörigkeit wird gestärkt. Ich sage noch einmal, Sie erleben das Innigste, das Intimste, was Ehepaare erleben können, und das stärkt die Zusammengehörigkeit. Unterschiede treten in den Hintergrund und Nicklichkeiten und solche Dinge, das tritt in den Hintergrund, und es kann sein, neuer Glanz, neuer Schmelz, neue Harmonie liegt auf der Ehe. Und das merken manchmal sogar die Kinder. Die denken, Papa und Mama, die gehen so lieb miteinander um, die schauen sich so lieb an. Die wissen nicht warum, das geht sie nämlich auch nichts an. Ja? Aber das merken manchmal sogar die Kinder. Und egal, es kann sich sehr positiv auswirken, körperlich und seelisch, emotional. Nun habe ich noch zwei seelsorgerliche Tipps an die Adresse, zuerst von uns Männern, Ehemännern. Lieber Ehemann, vermeide es, Sachen, Dinge, Gegenstände über die Person deiner Frau zu stellen. Überleg mal, wenn deine Frau dir die ganze Woche über nicht wichtig war, wenn sie unter ferner liefen war, wenn du deine Sache gemacht hast, ja, und die Frau war nicht wichtig, die musste nur funktionieren wie eine Maschine. Und am Samstagabend, wenn du etwas Bestimmtes von dir willst, dann wird sie eingeschaltet wie ein Apparat und sie muss zur Verfügung stehen und nachher wird sie wieder ausgeschaltet. So kommt sie sich dann vor, wie eine Maschine. Sie fühlt sich benutzt und du darfst sie nicht wie eine Sache behandeln. Die ganze Woche über, auch wenn ihr keine sexuelle Gemeinschaft habt, ist es immer noch dein wertvoller Ehepartner, deine Ehefrau. Vermeide das. Das wird nicht gut ankommen bei deiner Frau. Und vermeide es auch, nur den Körper deiner Frau zu lieben, nicht aber ihre Person. Ich widerspreche mir jetzt nicht. Wir haben vorhin gehört, ein Mann darf sich freuen an dem Körper seiner Frau, aber trotzdem wird sie sehr schnell merken, ob es ihm nur um bestimmte Partien ihres Körpers geht, ja, und er sich da eben nur auf diese Dinge konzentriert oder ob ihre ganze Person ihm wichtig ist, ob er sie liebt, nicht nur ihren Körper. Da haben schon viele Männer großen Schaden angerichtet, indem sie ihrer Frau das so vermittelt haben, sie ist ihm nicht wichtig, sondern nur ihr Körper, den braucht er. Und das dürfen wir nicht. Das sind zwei Fallen, in die wir Männer ganz schnell reingeraten können. Aber jetzt, damit es paritätisch ist, auch noch zwei Tipps an die Adresse der Ehefrau. Liebe Ehefrau, vermeide es bitte, Sexualität als Belohnung einzusetzen oder als Bestrafung zu entziehen. Ich habe vorhin erwähnt, das machen auch manchmal Männer, aber statistisch gesehen machen es eher Frauen. Oh, habe ich da Geschichten gehört. Manche Frauen, die haben so einen Regelkatalog aufgestellt, ja. Wenn der Mann das und das macht, dann kriegt er das. Und wenn er das macht, dann, also bitte, das geht überhaupt nicht, ja. Das geht überhaupt nicht. Vermeidet das bitte. Und vermeide es auch, deinem Mann zu vermitteln, Sexualität sei nur so ein niederer Trieb. Das machst du, wenn du so abfällige Bemerkungen machst. Wie, kommst du schon wieder? Hast du nichts anderes im Kopf? Ja, dann vermittelst du ihm das, das sei so ein niederer Trieb. Ich habe das in Anführungsstriche gesetzt. Ich glaube nicht, dass wir Menschen Triebe haben. Das ist eine Lehre von Sigmund Freud. Wenn du das glaubst, von mir aus, ich will es dir nicht wegnehmen. Aber ich glaube das nicht. Wir haben Bedürfnisse. Freud sah den Menschen nur als ein höher entwickeltes Tier. Deswegen sprach er auch bei Menschen von Trieben und was er alles uns für Triebe angehängt hat. Ja, aber ich wollte das Fass gar nicht aufmachen. Eine letzte Folie. Donnerstagabend, das ist noch nicht lange her, kommt mir aber schon lang vor, haben wir begonnen mit dem Thema Bausteine einer glücklichen Ehe. Da stand schon einmal das Wort glücklich an der Folie. Und vielleicht haben auch ein paar gedacht, ja, geht es denn überhaupt um unser Glück? Es geht doch um Gottes Ehre und so weiter. Ja, natürlich, wir sind für Gott und zu seiner Ehre geschaffen und wir wollen auch zu seiner Ehre leben. Aber Gott ist doch nicht gegen unser Glück. Das müsst ihr bitte nicht glauben, dass Gott gegen unser Glück wäre. Und jetzt steht das hier nochmal und ich frage am Ende meiner Vorträge, wo ist der Schlüssel für eine glückliche Ehe? Ich lerne sehr viele Ehepaare kennen und ich maße mir nicht an zu beurteilen, ob eine Ehe glücklich ist oder nicht. Das kann ich nicht sehen, das sieht man niemand an, das merkt man auch nicht, wenn man ein paar Stunden oder Tage zusammen ist. Ich maße mir das nicht an. Aber ich weiß es aus vielen Gesprächen, wo mir Leute gesagt haben, dass die Ehe nicht glücklich ist. Wo ist der Schlüssel für eine glückliche Ehe? Ich gebe euch meine Antwort. Wenn der Mann niemals aufhört, um seine Frau zu werben. Wann war die Frau am glücklichsten? Vor der Hochzeit, als er um sie geworben hat. Als er gekommen ist und Blumen gebracht hat, hoffentlich waren es die richtigen, und als er weit gefahren ist, um sie zu sehen, wisst ihr, was ich mal gemacht habe? Ich bin mal 17 Stunden nach Kärnten gefahren, um meine Frau ein paar Stunden zu sehen und dann wieder 14 Stunden zurück. Dann denkt eine Frau, oh, was werde ich für einen Ehemann kriegen, ja? Der wird mich aber wirklich auf Händen tragen und so. Naja, gut, das ist sehr schön für eine Frau, wenn sie so umworben wird. Das ist sehr schön. Man macht ihr den Hof, hat man früher gesagt, ja. Und warum hören wir abrupt auf, kurz nach der Hochzeit? Irgendwie haben wir da so im Hinterkopf das Denken, jetzt haben wir geheiratet, jetzt läuft uns unsere Frau nicht mehr weg. Jetzt können wir uns den wichtigen Dingen des Lebens zuwenden. Beruf, Karriere, Hobbys, Ehrenämter, Gemeindearbeit und so weiter. Die Frau ist ja sichergestellt, die läuft ja nicht weg. Aber so wird es nicht funktionieren. Warum werben wir nicht um unsere Frauen? Schaut mal, wenn ich morgen nach Hause komme, war ich 4 Tage weg. Ich war dann 4 Tage hier bei euch. Ich kann nicht, so wie der Ehemann da in Amerika, der 6 Wochen weg war, meine Frau nehmen und gleich ins Schlafzimmer tragen. Das geht nicht. Ich muss wieder um sie werben, Interesse an ihr zeigen, mit ihr kommunizieren, mit ihr mein Leben teilen und dann wird das wieder seine Zeit haben. So seht ihr, heißt um sie werben. Jetzt hatten wir am Donnerstagabend schon 7 Verben. Und jetzt haben wir noch ein 8. Wort und das heißt auch noch werben, ja, aber ein bisschen anders geschrieben, mit W, um die Frau werben. Und ich sage dir, wenn du das machst, lieber Ehemann, wenn du um deine Frau wirbst, wenn du auf sie eingehst, wenn du ihr ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse erfüllst, ich sage dir, das kriegst du doppelt zurück. Du kriegst das alles zurück. Mach nicht den Fehler und sage, wie jener Ehemann, der sagte zu mir, meine Ehefrau, die ist noch keine richtige biblische Ehefrau. Ich habe zu ihr gesagt, erstens, zweitens, drittens. Und dann hat er so eine Liste aufgezählt, was die Frau alles anders machen sollte. Dann habe ich ihn lieb angeschaut und habe gesagt, lieber Bruder, 300 Jahre lang kannst du warten und deine Frau wird nicht so werden, wie du jetzt da aufzählst. Du machst es falsch. Du zäumst das Pferd von hinten auf. Du sollst sie lieben, nähren, pflegen, investieren, um sie werben. Und wenn du das machst, eine Frau ist wie eine Blume, die wird ihren Kelch öffnen, wenn sie beschienen wird und begossen wird. Die wird sich öffnen und die gibt dir das doppelt und dreifach zurück. Das sage ich dir. Meine Frau, die erfüllt mir jeden Wunsch. Ich nütze das nicht aus. Ich habe keine ungebührlichen Wünsche. Aber die erfüllt mir jeden Wunsch. Das kann ich euch bezeugen. Das macht eine Frau, wenn sie zufrieden ist, wenn sie glücklich ist, wenn sie weiß, sie ist von ihrem Ehemann geliebt. Das kriege ich alles zurück. Mir geht's gut. Ja, weil das kommt zurück zu mir. Aber ich darf das nicht vergessen. Einige gucken so skeptisch, die sagen, jetzt kommt er da noch mit so einem Satz, wo steht das in der Bibel? Wir sind hier in einer biblischen Gemeinde. Das machen wir nur, wenn du uns das in der Bibel zeigst. Bitte schön, ihr kriegt auch noch einen letzten biblischen Beweis. Da steht er, dass jeder von euch sein eigenes Gefäß, sehr schöner Ausdruck für eine Frau, wie eine kunstvoll gestaltete Vase, in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse. Du sagst, ja, das ist vor der Hochzeit, bis sie endlich Ja gesagt hat. Nein, ist es nicht. Das Griechische unterscheidet sehr genau, ob es ein einmaliges Gewinnen ist oder ein ständiges, kontinuierliches, fortgesetztes Gewinnen. Und da steht hier, immer wieder muss der Ehemann seine Frau gewinnen und der Zusammenhang spricht sogar von der sexuellen Gemeinschaft. Da geht es nämlich weiter. Und nicht in gieriger Lust wie die Heiden. Die fallen über ihre Frauen her, will Paulus da sagen. Aber wir nicht. Wir müssen sie gewinnen. Und darum, ich habe das ausgeweitet, es geht nicht nur um die Zeit der sexuellen Gemeinschaft, es geht darum, immer wieder die Frau zu gewinnen. Und wenn du das machst, lieber Ehemann, ich hoffe, ich habe dich da jetzt ein bisschen herausgefordert, ein bisschen angespornt, ja, das wünscht dich wirklich, dass du neu motiviert bist. Eure Frauen freuen sich schon, die sind schon in hoher Erwartung, wie das jetzt weitergeht nach diesem Wochenende und macht das. Und ich sage euch, es kommt zu euch zurück. Ja, ihr habt auch mein Augenzwinkern gesehen. Wir werden gleich schließen und ich darf da mal jemanden bitten, zum Schluss zu beten. Meine Stimme ist ein bisschen rau. Ich habe gestern irgendwo einen Zug auch gekriegt, weil ich verschwitzt war und so, konnte mich nicht gleich umziehen. Ist nicht schlimm, sie ist ja noch da, aber ich möchte sie nicht ruinieren. Ich darf noch auf ein letzte Bücher hinweisen. Ich zeige euch nochmal das Hohelied. Ich habe nicht vergessen, dass ich das am Donnerstag schon mal gezeigt habe. Aber etwas habe ich verschwiegen, absichtlich. Ich habe gesagt, das Hohelied in der Bibel ist ein Buch für Ehepaare, aber Fruchtenbaum zeigt, dass es hier in besonderer Weise um die sexuelle Gemeinschaft von Ehepaaren geht. Und ich weiß, manche machen da tolle Anwendungen auf Christus und die Gemeinde und Gott und Israel. Bitte, so wie Arnold das Buch auslegt, so gehört es wirklich ausgelegt. Und ich finde es einfach großartig. Da muss ich euch jetzt etwas gestehen. Dieses Buch habe ich vergessen mitzubringen. Tut mir leid, das lag irgendwo abseits, ich habe es nicht im Blick gehabt, habe es vergessen mitzunehmen. Das Buch gibt es in jeder Buchhandlung, das hat ein Team geschrieben, das waren 4 Ehepaare, einer hieß Martin, deswegen haben wir es Team Martin genannt, 3 waren aus Baden-Württemberg und ein Ehepaar war aus Hessen, das waren meine Frau und ich, wir haben mitgearbeitet an diesem Buch. Eins werden ist sehr offen geschrieben, offen, aber nicht ungebührlich. Und ein Ehepaar berichtet auch von ihrer Hochzeitsnacht. Und es ist offen geschrieben, weil es soll den Ehepaaren helfen, auch über ihre sexuellen Wünsche und so weiter zu sprechen oder Befürchtungen oder was immer da ist. Und es ist in erster Linie für junge Ehepaare gedacht, aber ich glaube auch solche, die schon ein paar Jahre verheiratet sind, könnten daraus das eine oder andere lernen. Zuletzt kein Buch, sondern eine DVD. Sie heißt Toolbox Gemeindebau. Ich glaube, ich habe sie schon einmal vorgestellt hier, zumindest in Erlangen drüben, als ich da war vor einigen Jahren. Ihr habt jetzt ganze 5 Vorträge gehört, glaube ich, seit Donnerstag oder mit morgen sind es dann 5. Da sind noch 160 weitere drauf. Aber leider muss man immer demselben zuhören. Wahrscheinlich ahnt ihr wem, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. 165 Vorträge in MP3, auch noch zum Thema Ehe. Ich konnte nicht alle weitergeben jetzt an diesem Wochenende. Auch zum Thema Kindererziehung 10 Vorträge, 3 auch von meiner Frau. Also nicht immer mir, manchmal ein paar Vorträge sind auch von meiner Frau drauf. Zu allen Vorträgen gibt es auch Word- oder PDF-Dateien, 45 PowerPoint-Präsentationen, so in der schlichten Art, wie ich das mache. Wenn ihr das in der Buchhandlung irgendwo kauft, kostet es 14,90 Euro. Es ist eine DVD, 4,7 GB Daten drauf und da hinten könnt ihr das für glatte 10 Euro mitnehmen. Denkt auch an solche, denen ihr das vielleicht schenken könnt, Missionaren, Ich habe Briefe gekriegt aus der inneren Mongolei, wo diese Toolbox hingelangt ist, und von den Anden in Südamerika, wo ich nie hinkommen werde wahrscheinlich, aber irgendjemand hat es dahin geschickt und da haben mir Leute Briefe geschrieben und haben sich bedankt. Du kannst ihnen nicht kistenweise Bücher dahin schicken, eine einzige Scheibe, und da ist so viel drauf, was Gott mir innerhalb von 30 Jahren geschenkt hat, habe ich da freigegeben, damit es andere nutzen können. So, es genügt, da ist das ersehnte Wort. Ich habe angekündigt, dass ich auch die Gelegenheit geben wollte, noch eine Frage zu stellen. Ihr seht, wir sind sehr früh fertig, es ist gerade 17 Uhr. Vielleicht habt ihr gedacht, das geht bis 18 Uhr oder so. Ich möchte aber niemanden aufhalten. Trotzdem erstmal die Frage, hat jemand etwas, was er richtig stellen will? Habe ich etwas Dummes gesagt, was ihr unbedingt korrigieren wollt? Dürft ihr. Habe ich etwas nicht gesagt, wo ihr nachfragen wollt? Macht es jetzt, wenn es allgemeines Interesse hat. Und stellt bitte keine Frage, die den Ehepartner in Verlegenheit bringt. Ja? Einmal habe ich in einer großen Gemeinde gesprochen über das Thema und dann steht eine Frau auf und stellt eine Frage und alle im Raum haben nicht so gemacht, aber haben gedacht, oh nein. Und der Ehemann, ich glaube, der wäre am liebsten zwei Stockwerke tiefer versunken. Ja? Aber so schätze ich euch nicht ein, sowas macht ihr nicht. So, das war lange genug Zeit zum Nachdenken. Möchte jemand aufrichtig eine Frage stellen?